Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Bis 20 vor 7 am Mikrofon Daniel Heinrich. Guten Abend. Dutzende Verletzte, brennende Barrikaden, Autos, Festnahmen. In Leipzig hat es zwei Nächte in Folge Auseinandersetzungen zwischen Linksradikalen auf der einen und der Polizei auf der anderen Seite gegeben. Anlass: das Urteil gegen die Linksextremistin Lina E. Mitte der Woche. Die bisherige Bilanz, die politische Debatte. Gleich mehr von unserer Korrespondentin zu Beginn der Sendung. Protestiert wurde auch bei unserem östlichen Nachbarn in Polen. Hunderttausende Menschen sind landesweit gegen die nationalkonservative Regierungspartei PiS auf die Straße gegangen. Ich spreche mit unserem Korrespondenten in wenigen Minuten gleich über die Hintergründe. Und der chinesische Verteidigungsminister hat Taiwan unverhohlen mit Krieg gedroht. Auch dazu gleich mehr in dieser Sendung. Im Hintergrund ab 18.40 Uhr ist das Thema Abtreibung in Malta, der Kampf für und gegen das strikte Verbot. Beginnen wollen wir die Sendung aber mit einem Blick auf Sachsen. Die Bilanz in Leipzig nach zwei Krawallnächten in Folge. 50 Beamte und Beamtinnen sowie einige Demonstrierende verletzt, rund 30 Festnahmen, zahlreiche Ermittlungen wegen schweren Landfriedensbruchs sowie wegen Angriffen auf die Polizeikräfte. Zahlreiche Einsatzfahrzeuge wurden ebenfalls beschädigt, private PKWs auch. Unsere Landeskorrespondentin Alexandra Gerlach berichtet.
Nach dem Urteil gegen die 28-jährige Studentin Lina E. wegen linksextremistischer Gewalttaten gegen Andersdenkende und mutmaßliche Neonazis hatte die linke Szene bundesweit für den gestrigen Samstag zu einem Tag X mobilisiert. Die geplante Demonstration wurde jedoch wegen Sicherheitsbedenken und der Sorge vor massiven Ausschreitungen von der Stadt verboten. Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung, SPD, verteidigte heute nochmals dieses Vorgehen.
Wir haben zwei Demonstrationen verboten. Die erlaubte Demonstration gestern Abend zeigt, dass das Verbot richtig war. Wir müssen leider erleben, dass auch bei einer friedfertig angekündigten Demonstration sich Gewalttäter darunter mischen, dass sie instrumentalisiert wird und im Ergebnis dann es zu Gewaltausbrüchen kommt. So wie angekündigt, und ich bin sehr dankbar, dass es insgesamt gelungen ist, trotz aller fürchterlichen Vorkommnisse, das zu lokalisieren und diese Stadt lebensfähig zu halten.
Am späten Samstagnachmittag eskalierte eine angemeldete und genehmigte Kundgebung, die sich gegen das gerichtlich bestätigte Demonstrationsverbot richtete. Da sich viele Teilnehmer entgegen den Auflagen vermummt hatten, dürfte die Kundgebung nur stationär stattfinden. Daraufhin sei die Lage eskaliert, erklärt Polizeipressesprecher Olaf Hoppe auf Twitter.
Angezeigt mit 100 Teilnehmern vor Ort waren schlussendlich ca. 1500 Teilnehmer zu verzeichnen, nach unserer Einschätzung ein Drittel davon gewaltgeneigt oder gewaltsuchend. Wir haben zahlreiche Vermummungen festgestellt, was an sich ein Verstoß ist.
Einige der Demonstranten hätten Steine aufgenommen, auch Böller seien geflogen. Dem Versammlungsleiter sei es nicht gelungen, die Verstöße gegen die Demonstrationsauflagen zu unterbinden, berichtet Hoppe. Daraufhin sei es zu einem mehr als einstündigen Kooperationsgespräch zwischen der Versammlungsbehörde, der Polizeidirektion Leipzig und dem Versammlungsleiter gekommen.
Noch vor Beendigung des Gespräches gab es zum Teil massiven Angriffen von einzelnen Demonstrationsteilnehmern gegenüber den Einsatzkräften. Steine, Pyrotechnik und anderen Gegenständen geworfen worden sind.
In weiteren Videoaufnahmen auf Twitter sind aggressive verbale Angriffe von schwarz gekleideten, linksgerichteten Demonstranten auf Polizeibeamte zu sehen. Die Einsatzkräfte kesselten daraufhin rund 500 Demonstranten über Stunden ein und nahmen deren Personalien auf. Das dauerte bis in die Nacht. Es wurden Ermittlungen wegen des Vorwurfs des schweren Landfriedensbruchs und tätlicher Angriffe auf Einsatzkräfte aufgenommen. Inzwischen wurde Kritik an der Behandlung der eingekesselten Demonstranten laut. Hier steht allerdings Aussage gegen Aussage. Parteienvertreter von SPD und Linken in Sachsen kritisierten heute den Polizeikessel und das massive Vorgehen der Einsatzkräfte gegen die Demonstrierenden und prangerten Grundrechtsverletzungen an. Die Fraktion der Linken im Sächsischen Landtag will morgen eine Sondersitzung des Innenausschusses beantragen. Leipzigs Polizeipräsident René Demmler sprach mit Blick auf das Demonstrationsgeschehen hingegen von, Zitat, viel sinnloser, extremer Gewalt, Zitat Ende. Es sei daher erforderlich gewesen, auch durch Stärke zu deeskalieren. Demmler betonte auch, dass keine der Versammlungen aufgelöst wurde. Die Krawalle dauerten bis in die Morgenstunden. Inzwischen gibt es einen neuen Demonstrationsaufruf für heute Abend. Sie ist für den Stadtteil Konnewitz geplant und steht unter dem Motto Demo gegen Polizeigewalt.
Berichtet Alexandra Gerlach. Blick auf das politische Berlin. Die Partei Alternative für Deutschland verzeichnet hohe Zustimmungswerte. Das sorgt für Diskussionsstoff, Unruhe. Frank Capellan berichtet.
Es kommt selten vor, dass der Kanzler aus der Haut fährt. Beim Europafest der brandenburgischen SPD in Falkensee, nahe der Hauptstadt, aber ist es dann soweit? Kriegstreiber, hau ab, wir sind das Volk, wird Olaf Scholz während seiner Rede entgegengebrüllt. Der Sozialdemokrat kontert unter Pfiffen mit dem Satz, Wladimir Putin ist der Kriegstreiber, der hier von euch ausgeschrien wird, wenn ihr irgendeinen Verstand in euren Hirnen hättet. Wie viele der lautstarken Störer AfD-Wähler sind, weiß natürlich niemand. Aber klar ist, dass die Rechtspopulisten gerade von vielem profitieren, von der Unzufriedenheit mit der Ampelregierung, vom Ärger über das Heizungsgesetz, von wieder steigenden Zuwanderungszahlen und eben auch von Deutschlands militärischer Unterstützung für die Ukraine.
Die Daten von Infratest deuten darauf hin, dass mehr als die Hälfte derjenigen, die derzeit angeben, sie würden die AfD wählen, das aus dem Protestmotiv heraus machen.
Analysiert der Politikwissenschaftler Uwe Jun von der Uni Trier im Deutschlandfunkgespräch.
Diejenigen, die eben aus Überzeugung die AfD wählen, das ist dann etwas weniger als die Hälfte und das sind diejenigen, die das Thema Migration sehr stark in den Vordergrund stellen.
Laut einer INSA-Umfrage erreicht die AfD ein neues Allzeithoch. Wäre jetzt Bundestagswahl, könnte die Partei mit 19% rechnen. Das ist etwa der gleiche Wert, den die Kanzlerpartei SPD erzielt. Olaf Scholz muss dieser Trend besorgen. Lassen sich die potenziellen Protestwähler noch zurückholen? Die schlechte Launepartei AfD profitiert gerade von großer Unsicherheit in der Bevölkerung, erklärt Scholz gestern Abend bei einer weiteren Veranstaltung in Hamburg. Wir leben in einer Zeit der Umbrüche, in der ganz viele Bürgerinnen und Bürger nicht so sicher sind, ob die Zukunft auf ihrer Seite ist und ob sie eine haben. Ganz konkret will Scholz nun zwei Unsicherheiten beseitigen. Das umstrittene Heizungsgesetz soll bis Anfang Juli stehen und der Haushalt für 2024 ebenfalls vor der Sommerpause in trockenen Tüchern sein. FDP-Chef Christian Lindner fordert inzwischen dazu auf, sich nicht zu sehr öffentlich zu streiten. Kabinettskollege Marco Buschmann sieht darin allerdings offenbar keinen Grund für das Erstarken der AfD. Wahrscheinlich wird man in ein paar Monaten darüber schmunzeln, dass versucht wurde, deswegen krisenartige Zustände herbeizuschreiben, meint der Justizminister von den Freien Demokraten in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Auch FDP-Fraktionsvize Christoph Meyer weist den Vorwurf zurück, der Heizungsstreit könnte die AfD auf Dauer stärken.
Das sehe ich nicht so. Wenn am Ende des Tages ein guter Gesetzentwurf rauskommt, ein gutes Gesetz, dann wird das auch in Fragen der öffentlichen Meinung zu anderen Parteien seinen Niederschlag finden. Und deswegen dürfen wir uns hier von niemandem hetzen lassen.
Die Ampel nährt die AfD, meint dagegen Friedrich Merz. Der CDU-Vorsitzende war mit der Ansage angetreten, mit konservativer Politik die AfD zu halbieren. Heute gibt er per Twitter rot-grün-gelb die Schuld. Für deren Höhenflug eine schwache und beständig streitende Regierung löst Gegenreaktionen aus. Mit der AfD können die Bürgerinnen und Bürger heftige Denkzettel verpassen, so Merz.
Der Höhenflug der AfD sorgt also weiter für Unruhe, Frank Capellan berichtete. In wenigen Tagen, kommenden Donnerstag, beraten die Innenminister der EU über eine Reform der Asylpolitik. Es geht dabei unter anderem um die Frage, ob Asylanträge schon an den EU-Außengrenzen geprüft werden. Die Bundesregierung ist dafür, macht sich allerdings auch für Ausnahmen stark. Die Union im Bundestag kritisiert das. Björn Dahlke.
Thorsten Frey spricht von einem Aufweichen der Vorschläge. Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion sagt dem Tagesspiegel wörtlich, wenn man Familien von den Verfahren an den Außengrenzen ausnimmt, schwächt das den Ansatz. Auf deren Bedürfnisse kann man laut Frey später im Asylverfahren Rücksicht nehmen. Die Bundesregierung setzt sich auf EU-Ebene dafür ein, dass Familien mit minderjährigen Kindern von den Grenzverfahren ausgenommen werden. Vor allem die Grünen hatten darauf bestanden. Die EU-Kommission hatte ursprünglich strengere Regeln vorgeschlagen. So sollten nur Familien mit Kindern unter 12 bei der Prüfung außen vor bleiben. Der Vorschlag der EU-Kommission sieht vor, dass Menschen aus Ländern mit einer geringen Anerkennungsquote schon in der Nähe der EU-Außengrenze den ersten Teil des Asylverfahrens durchlaufen. Das soll nach Vorstellung der Kommission maximal 3 Monate dauern. Flüchtlingsorganisationen und einige Prominente und Künstler kritisieren das. In einem offenen Brief an die Bundesregierung heißt es, die Migrationspolitik verirre sich in einem Wettstreit der Unwürdigkeit. Der Populismus gewinne die Oberhand. Lösungen im Sinne der Menschlichkeit blieben auf der Strecke.
Björn Dahlkemm. Ein Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Apolda in Thüringen hat am Morgen für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Bei dem Feuer starb ein Mensch, vermutlich ein Kind. Mehrere Bewohner der Unterkunft wurden verletzt. Stefan Heine berichtet.
Es war kurz vor 5 Uhr heute Morgen, als der Notruf bei der Rettungsleitstelle in Apolda einging. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Schnell wurde laut Stadtbrandmeister Ingo Knoppe die Dimension des Feuers klar.
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hat der Mittelteil des Gebäudes, das Gebäude ist zweiteilig, im Vollbrand gestanden und hatte weitere Ausdehnung in das untere Gebäudeteil. Wir waren anfangs mit der Menschenrettung, Evakuierung beschäftigt. Das Feuer konnte dann im Anschluss relativ schnell gelöscht werden. Allerdings ist der Mittelteil komplett abgebrannt und der untere Teil des Gebäudes heute und wahrscheinlich auch die nächsten Wochen nicht bewohnbar.
Auch wenn die Menschenrettung schnell ging, 10 Menschen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Viele von ihnen hatten Brandrauch eingeatmet. Ein Bewohner der Unterkunft hatte sich ein Bein gebrochen. Für einen Menschen kam jede Hilfe zu spät.
In der weiteren Absuche des Gebäudes wurde leider eine männliche Person leider tot in diesem Mitteltrakt in der Brandausbruchstelle vorgefunden.
Laut Polizei wird ein 9-jähriger Junge vermisst. Ob es sich bei ihm um das Todesopfer handelt, steht bislang noch nicht fest. Der Leichnam soll jetzt in der Gerichtsmedizin untersucht werden. Das Gebäude ist nach dem Brand vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Flüchtlinge müssen deshalb woanders untergebracht werden, berichtet Jacqueline Schwiekal vom Landratsamt Weimarer Land.
Wir haben das Landesverwaltungsamt um Unterstützung gebeten und wir können die Flüchtlinge, im Moment sind es 245 registrierte, nach Hermsdorf in die Erstaufnahmeeinrichtung verbringen.
Die Brandursache ist momentan noch unklar. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen.
Stefan Heine berichtet. Von Deutschland kommen wir zur Innenpolitik unseres östlichen Nachbarn. In Polen sind heute die Menschen landesweit zu Hunderttausenden auf die Straße gegangen. Unter anderem Donald Tusk hatte dazu aufgerufen. Ich bin verbunden mit unserem Korrespondenten in Warschau, Peter Sawicki. Herr Sawicki, Sie waren vor Ort in Warschau, in der Hauptstadt. Geben Sie uns doch mal einen Einblick. Wie war die Atmosphäre? Gibt es Informationen über genaue Teilnehmerzahlen?
Also es war sehr beeindruckend, durch diese Menschenmengen sich hindurch zu bewegen. Der Demonstrationszug, der war am Ende mehrere Kilometer lang. Die Demonstration sollte um 12 Uhr losgehen. Die ging erst um 13 Uhr los. So viele Menschen hatten sich versammelt. Und es ist davon die Rede, dass bis zu 500.000 da teilgenommen haben könnten. Möglicherweise waren es ein paar weniger, aber eine hohe 6-stellige Zahl an Teilnehmern war es in jedem Fall. Über mehrere Kilometer, wie gesagt, durch das Warschauer Zentrum hat sich der Demonstrationszug bewegt bis hin zur Warschauer Altstadt und dort auf dem Schlossplatz hat Donald Tusk, dann der Parteichef der größten Oppositionspartei Bürgerplattform, dann eine sehr emotionale Rede gehalten, Ansprache gehalten und das hat sich im Wesentlichen darauf ausgerichtet, dass man innerhalb des Oppositionslagers an den Wahlsieg glauben soll gegen die PiS-Regierung im Herbst. Also das war eindeutig darauf ausgerichtet, möglichst viele Menschen, auch diejenigen, die sich vielleicht nicht so sehr Donald Tusk und seiner Partei verbunden fühlen, zu mobilisieren, um unser Momentum jetzt zu kreieren auf dem Weg zu einem erhofften Wahlsieg im Herbst.
Was war denn der Grund, warum so viele Menschen auf die Straße gegangen sind?
Da haben sich viele Themen kumuliert. Das wurde deutlich aus den Gesprächen, die man mit den Menschen führen konnte, die zum Teil viele 100 Kilometer von außerhalb Warschaus extra für diese Demonstration angereist waren. Das ging dann über das Thema Frauenrechte, über Bildung bis hin zum Thema Rechtsstaatlichkeit allgemein. Aber einige haben das dann auch so formuliert, dass eine aktuelle Kontroverse hat sozusagen das fast zum Überlaufen gebracht. Da geht es darum, dass in der vergangenen Woche Andrzej Duda, der Präsident, ein Gesetz unterzeichnet hat, das vorsieht, dass eine Kommission eingerichtet wird, die russische Einflüsse in Polen in dem Zeitraum 2007 bis 2022 untersuchen soll und feststellen soll, ob Politiker, ob Amtsträger zu Lasten Polens und im Sinne Russlands gehandelt hätten. Und man ist sich hier einig, dass dieses Gesetz darauf abzielt, dass diese Kommission darauf abzielt, zum Beispiel Donald Tusk, der als größter Konkurrent der PiS-Regierung bei den anstehenden Wahlen gilt, ihn dann kaltzustellen, zu verhindern, dass er überhaupt bei den Wahlen antreten kann oder ein Amt danach ausüben kann. Denn diese Kommission, die soll politisch besetzt werden. Also die PiS-Regierung hat die Möglichkeit, mit ihrer Parlamentsmehrheit diese Kommission nach Belieben zusammenzusetzen. Und Personen, die dort dann verurteilt werden würden, die könnten bis zu 10 Jahre von öffentlichen Ämtern gesperrt werden. Wohlgemerkt von einer politischen Kommission, nicht von einem Gericht. Und das ist einer der großen Gründe, warum so viele Menschen heute auf der Straße gewesen sind.
Sie sprechen die Wahlen schon an. Würden Sie sagen, dass da ein Riss durchs Land geht, statt Land konservativ-liberal?
Also mit Sicherheit ein Riss, das ist völlig klar. Die Polarisierung in Polen ist seit vielen Jahren schon tief gewesen. Der Krieg, der russische Krieg in der Ukraine hatte so ein bisschen dafür gesorgt, dass man innegehalten hat, dass man zum Beispiel gemeinsam sich um die Versorgung ja vieler hunderttausend ukrainischer Geflüchteter gekümmert hat. Man steht hier auch weitgehend einig hinter der Ukraine, was auch Waffenlieferungen angeht. Dennoch gibt es diese politische Polarisierung seit vielen Jahren und die ist eher noch tiefer geworden. Zur Wahrheit gehört auch, dass die PiS-Regierung weiterhin über ein hohes Wählerpotenzial verfügt, um mindestens 30%. Demgegenüber gibt es diesen großen Oppositionsblock, der immer noch so ein bisschen Mühe hat, einheitlich aufzutreten. Aber hinzu kommt zu diesen zwei Blöcken mindestens ein weiterer Block, und das sind die Unentschlossenen bzw. die Menschen, die sich für Politik bisher nicht so richtig interessiert haben, die sozusagen so ein bisschen außerhalb des politischen Spektrums gelebt haben und es immer wieder oder versucht haben, unabhängig von den politischen Parteien ihr Leben zu gestalten. Und auch an sie hat sich Donald Tusk heute ausdrücklich gerichtet. Und ich glaube, wenn die Opposition die Parlamentswahlen im Herbst gewinnen will, dann muss sie auch möglichst viele von diesen unentschlossenen oder passiven Wählerinnen und Wählern für sich gewinnen.
Ganz kurz noch zum Schluss, Herr Sawicki, bei diesen Massen an Menschen, hätte ich fast gesagt, die da heute demonstriert haben, hat es Berichte über Zwischenfälle gegeben?
Also wenn man sich die staatlichen Medien, die öffentlichen Medien, die unter Kontrolle der PiS-Regierung sind, anschaut, dann könnte man meinen, dass das heute eine aggressive Veranstaltung gewesen sei. Da wurden einzelne Zwischenfälle dann sehr groß thematisiert. Die hat es einzeln sicherlich gegeben, aber alles in allem war das eine friedliche, eine politisch entschlossene Demonstration heute, ohne große Zwischenfälle. Darüber hat auch die Polizei bisher keine Auskünfte gegeben, dass da ernsthafte Dinge passiert seien.
Mit Einschätzung aus Warschau, Peter Sawicki. Beim sogenannten Shangri-La-Dialog in Singapur hat der chinesische Verteidigungsminister deutlich vor einer Einmischung aus dem Ausland gewarnt. Taiwan hat er unverhohlen mit Krieg gedroht. Steffen Wurzel.
Die Rede des chinesischen Verteidigungsministers Li Shangfu beim Shangri-La-Forum in Singapur war mit Spannung erwartet worden, und die Erwartungen wurden nach Ansicht der meisten Beobachter nicht enttäuscht. Wenn auch auf eine Art und Weise, die bei vielen Zuhörern nicht gerade Freude auslöste. Beispiel Taiwan. Li drohte der demokratisch regierten Inselrepublik auf offener Bühne erneut mit Krieg. Chinas Militär werde im Zweifelsfall nicht eine Sekunde zögern. Je mehr die abspalterischen Aktivitäten in Taiwan zunehmen, desto entschlossener werde Chinas Führung Gegenmaßnahmen ergreifen. Jede ausländische Einmischung in diese Angelegenheit sei zum Scheitern verurteilt. Chinas Staats- und Parteiführung betrachtet Taiwan als Teil der Volksrepublik. Die Insel ist aber seit 1949 de facto unabhängig und hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einer selbstbewussten liberalen Demokratie mit eigener Identität entwickelt. Chinas Verteidigungsminister warf den USA erneut vor, sich übermäßig in die Belange im Asien-Pazifik-Raum einzumischen. Die US-Regierung wolle China kleinhalten und den Aufstieg seines Landes verhindern. In den vergangenen Jahren haben sich die Beziehungen zwischen China und den USA so sehr verschlechtert wie nie seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen, so der chinesische Verteidigungsminister. Und mit Blick auf die US-Regierung sagte er ans Publikum gerichtet: Ich glaube, Sie alle kennen die Ursache für diese schwierige Situation. Eine Meinung, die von Vertretern demokratisch regierter Staaten, die beim Shangri-La-Forum in Singapur dabei waren, weitgehend nicht geteilt wird.
Ich habe diese Rede als besonders aggressiv wahrgenommen. Ich würde so weit gehen zu sagen, mich hat sie erinnert an die Rede von Präsident Putin 2007 in München bei der Sicherheitskonferenz.
Reinhard Bütikofer, China-Experte der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament.
In der Vergangenheit haben die Chinesen nicht unbedingt in Frage gestellt, dass die Amerikaner ein Land des Indopazifik sind. Li Shangfu hat gesagt, in unserer Region habt ihr nichts zu suchen.
Mit Boris Pistorius war erstmals seit einigen Jahren auch wieder ein deutscher Verteidigungsminister zu der Sicherheitskonferenz gereist. Eine Reise in eine Region, in der es zunehmend gefährlicher werde, sagte Pistorius sinngemäß.
Alle Signale, die ich hier aufnehme, sind welche von Besorgnis. Ja, wie entwickelt sich das in den nächsten Monaten und Jahren?
Der deutsche Außenminister traf sich in Singapur mit seinem chinesischen Ministerkollegen zu einem bilateralen Gespräch. Es sei ein offenes Gespräch gewesen, bei dem klare Worte gefallen seien, so der SPD-Politiker im Anschluss. Indirekt kritisierte Pistorius die Weigerung des chinesischen Verteidigungsministers, sich mit seinem ebenfalls in Singapur anwesenden US-Kollegen Lloyd Austin zu treffen.
Es gibt keinen Ersatz für vernünftige Kommunikation miteinander. Das gilt auch für die Chinesen.
Steffen Wurzel berichtete, es war eines der tödlichsten Zugunglücke in der Geschichte Indiens. Mindestens 275 Menschen sind ums Leben gekommen, hunderte Menschen verletzt. Nun ist klar, Grund war wohl ein Fehler im Signalsystem. Peter Hornung.
Es ist gespenstisch ruhig an der Unfallstelle heute Morgen, gut 36 Stunden nach der Katastrophe. Einige Bagger räumen kleinere Trümmerteile beiseite, 50, vielleicht 100 Helfer stehen herum, aber die Sanitäter sind verschwunden und die Krankenwagen auch. Dafür wird vorsichtig eine einzelne Lok an die Unfallstelle gefahren, um die Waggons wegzuziehen, die noch auf den Gleisen stehen. Die Rettungsaktion wurde schon gestern Nachmittag beendet. Die Zahl der Toten nähert sich 300. Die Angaben zu den Verletzten schwanken zwischen 650 bis hin zu 1000. Selbst anderthalb Tage später ist es offenbar noch schwer, einen Überblick zu bekommen, wer in welches Krankenhaus gebracht wurde. Klar ist, zahlreiche Schwerverletzte ringen noch mit dem Tod. Die Zahl der Opfer kann noch steigen. Nun geht es auch darum, den Hergang der Katastrophe zu rekonstruieren. Und, so sagte Premierminister Narendra Modi gestern bei einem Besuch an der Unfallstelle, es gehe auch darum, Schuldige zu finden. Keiner der Verantwortlichen wird verschont und sie werden die härteste Strafe erhalten. Nach übereinstimmenden Berichten indischer Medien war am Freitagabend gegen 19 Uhr ein Zug im ostindischen Bundesstaat Odisha auf ein falsches Gleis geraten. Der sogenannte Coromandel Shalimar Express, ein Fernzug mit 1500 Passagieren, unterwegs von Kalkutta ins fast 1700 Kilometer entfernte Chennai. Auf diesem Gleis jedoch stand ein Güterzug, auf den der Fernzug auffuhr. 21 Waggons entgleisten, drei davon landeten auf einem Parallelgleis. Momente später kam auch aus der Gegenrichtung ein Schnellzug, der in die Unfallstelle raste. Die Katastrophe war komplett. Indiens Bahnminister Ashwini Vaishnaw sagte am Morgen, die Öffentlichkeit werde bald mehr wissen. Die Untersuchung ist abgeschlossen. Der für Bahnsicherheit Verantwortliche wird seinen Untersuchungsbericht so schnell wie möglich vorlegen. Dann werden alle Fakten ans Licht kommen. Aber die Ursache für diesen schrecklichen und schmerzhaften Vorfall ist bereits bekannt. Es habe sich um einen Fehler im elektronischen Stellwerk gehandelt, so der Bahnminister, der die verhängnisvolle Kettenreaktion ausgelöst habe.
But the most important question here is, don't we need better technologies to prevent collisions?
In den indischen Medien, wie hier im Fernsehsender NDTV, wird schon diskutiert, ob Indiens Schienennetz mehr Sicherheitstechnik brauche. Ein automatisches Bremssystem zum Beispiel, das bislang nur für einen Bruchteil des Netzes existiert. Tatsächlich gibt es in Indien hochmoderne Strecken mit neuen Zügen, Leuchtturmprojekte der Regierung Modi. Aber der Großteil dieses mit 68.000 Kilometern viertgrößten Eisenbahnnetzes der Welt ist eben noch alt, nicht selten marode. Züge, Schienen, Brücken, es gibt viel zu tun. Und die Frage ist, ob durch dieses Unglück jetzt etwas in Bewegung kommt oder ob es nur darum geht, Schuldige zu finden und diese abzuurteilen.
Berichtete Peter Hornung. Willkommen zum Sport. Astrid Rawohl ist bei mir im Studio.
Novak Djokovic steht schon da, wo Alexander Zverev erst noch hin will. Im Viertelfinale, nämlich der French Open. Den beeindruckenden Durchmarsch des serbischen Tennisstars bisher, beschreibt Guido Ringel.
Novak Djokovic steht im Viertelfinale nach einem blitzsauberen Dreisatzsieg in Paris. Der Serbe war souverän in seinem Auftritt gegen den Peruaner Varillas. Nicht einmal 2 Stunden und dann hatte sich das überlegte und geradlinige Spiel der Nummer 3 der Welt durchgesetzt. Djokovic leistete sich kaum Fehler, war aber immer druckvoll und präzise, wenn es drauf ankam. Er ließ den Außenseiter Varillas laufen und der Peruaner konnte sich nur zu selten aus der Defensive befreien. Die Nummer 1 der Welt, Carlos Alcaraz, spielt heute ebenfalls um den Einzug in das Viertelfinale. Sein Gegner ist der fast gleich alte und starke Italiener Lorenzo Musetti.
Und auch in der Formel 1 gibt es so etwas wie einen Durchmarsch, nur auf Rädern. Max Verstappen nämlich mit dem nächsten Startzielsieg, diesmal in Barcelona. Jens Gideon.
Der 5. Saisonsieg für den Titelverteidiger im Red Bull. Max Verstappen hat von der Pole Position aus schon den Start gewonnen und die Konkurrenz dann auch 66 trockene Rennrunden lang souverän in Schach gehalten. Die Plätze 2 und 3 sind an die stark verbesserten Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und George Russell gegangen. Für Nico Hülkenberg im Haas ist es nicht nach Plan gelaufen. Von Position 7 aus gestartet reichte es beim einzigen Deutschen am Ende nur für Rang 15. In der Gesamtwertung setzt sich Titelverteidiger Max Verstappen durch die 5 Siege aus 7 Rennsonntagen nun schon früh deutlich ab.
In der Handball-Bundesliga steht die finale Meisterschaftswoche an und die beste Ausgangsposition für den Titel hat sich der THW Kiel beim Bergischen HC heute erarbeitet. Rudi Dautwitz.
Auf dem Weg zur 20. Deutschen Meisterschaft war das ein ganz wichtiger Sieg für den THW Kiel. Eine Halbzeit lang spielte der Bergische HC nämlich genauso, wie es die Kieler befürchtet hatten. In der Abwehr hart, aber nicht unfair. Und so führte der Gastgeber vor 6.700 Zuschauern zur Pause auch verdient mit 14:13. Nach dem Wechsel aber steigerten sich die Kieler im Angriff, wandelten den Rückstand in eine 2-Tore-Führung um. Und spätestens als der THW eine Viertelstunde vor dem Ende den 22:20 Vorsprung auf 26:20 ausbaute, war die Partie entschieden. Am Ende gewinnt Kiel mit 29:26 und so fehlen nur noch 3 Punkte aus 2 Spielen für den Titel.
Außerdem verlor Wetzlar 25:27 gegen Melsungen. Die Rhein-Neckar-Löwen bezwangen Erlangen 40:23. Göppingen fegte die Füchse aus Berlin mit 25:19 aus der Halle. Stuttgart gewann 31:30 gegen Gummersbach und die Flensburg-Handewitt-SG verlor 30:35 gegen Hannover-Burgdorf. Die deutschen Slalomkanuten haben beim Heimweltcup in Augsburg 2 Siege und 2 dritte Plätze geholt. Erich Wartusch mit den Einzelheiten.
Für die Siegerehrung hat es nicht gereicht für die Deutschen. In der neuen olympischen Disziplin Kajakcross. Das lag aber vor allem an viel Pech. Olympiasiegerin Ricarda Funk hatte schon in der Qualifikation die schnellste Zeit, fuhr im Achtel- und Viertelfinale souverän, doch dann im Halbfinale ein Blackout. Sie passierte ein Tor auf der falschen Seite. Hannes Aigner, der Augsburger Medaillensammler, war dagegen im Finale, legte einen fulminanten Start hin, wurde dann in dieser rasanten Disziplin, in der immer 4 Kontrahenten gegeneinander fahren, abgedrängt. Platz 4 am Ende für Hannes Aigner. Es siegte der Franzose Benjamin Regnat. Bei den Frauen gewann sogar eine, die Mitglied im Verein Kanu Schwaben Augsburg ist. Stefanie Horn startet allerdings für Italien.
Bei den European Open der Golfer in Winsen an der Luhe teilten sich 2 Deutsche Platz 2, berichtet Matthias Kammann.
Maximilian Kiefer und Marcel Siem lieferten am Schlusstag der European Open einen großen Kampf, mussten sich aber schließlich mit dem geteilten 2. Platz begnügen. In der entscheidenden Phase der Finalrunde war der Nordire Tom McKibben der Nervenstärkste. Und das, obwohl er gerade einmal 20 Jahre alt ist und heute seinen ersten großen Profititel feierte. McKibben kommt aus dem gleichen Ort wie Rory McIlroy und wird von dem Superstar gefördert. Er blieb am Ende 9 Schläge unter Par und hatte damit 2 Vorsprung auf Kiefer und Siem. Es ist bereits das 3. Mal in 6 Jahren, dass ein Deutscher in Winsen an der Luhe auf Platz 2 landet.
Der 4. Platz von Triathlet Jan Frodeno in dessen letztem Profirennen in Deutschland interessiert nur am Rande, denn der Tod des Fahrers eines Begleitmotorrads überschattet die Ironman EM in Hamburg. Jörg Naroska.
Bei Kilometer 36 kam es auf der Radstrecke zu einer folgenschweren Kollision. Kurz nach einem Wendepunkt geriet ein Begleitmotorrad auf die falsche Fahrspur und stieß frontal mit einem Radfahrer zusammen. Der Motorradfahrer starb laut Polizei noch an der Unfallstelle. Der Radfahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Der Kameramann, der ebenfalls auf dem Motorrad saß, erlitt einen Schock. Die Unfallstelle wurde gesperrt. Die Athleten mussten ihre Räder am Unfallort vorbei über einen Deich schieben, um anschließend weiterzufahren. Abgebrochen wurde das Rennen nicht. Der Franzose Denis Chevreau verteidigte seinen Europameistertitel und kam nach 7 Stunden, 26 Minuten und 21 Sekunden ins Ziel. Jan Frodeno wurde als bester deutscher Vierter und kritisierte anschließend die Organisatoren. Er habe schon auf der Strecke einem Kampfrichter gesagt, dass zu viele Motorräder unterwegs seien. Es sei unfassbar eng gewesen, dazu noch der Gegenverkehr. Das konnte nicht gut gehen, so Frodeno im Ziel.
Gleich ab 19.10 Uhr in unserer Sendung Sport am Sonntag sprechen wir über diesen Unfall beim Ironman in Hamburg mit dem Präsidenten der Deutschen Triathlon-Union, Martin Engelhardt.
Astrid Rawohl mit dem Sport, vielen Dank. Das war's von uns, das war's mit den Informationen am Abend. Hier folgt der Hintergrund und um 7:05 unsere Kommentarsendung. Am Mikrofon bis hierhin, Daniel Heinrich. Tschüss.